Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Alice in Borderland heißt eine neue japanische Serie auf Netflix. Und der Titel kommt natürlich nicht von ungefähr. Lewis Carroll stand da Pate. Warum das Ergebnis absolut sehenswert ist, erzählen wir Ihnen jetzt hier im Kompressor Podcast. Mein Name ist Max Oppel. Herzlich willkommen. Lewis Carrolls Jugendbuchklassiker Alice in Wonderland regt immer noch zu fantasiereichen Adaptionen ein. Seit gestern ist bei Netflix Alice in Borderland zu sehen. Eine Live-Action-Serie, die zugleich auf Haruo Asus Erfolgsmanga mit eben diesem Namen beruht. Eine Eigenproduktion mit hohem Budget.
Was ist das hier?
Ein Spiel.
Ah, da ist ein Mensch.
Hey, sag mal, weißt du, wo alle hin sind?
Was war das denn? Laser!
Einmal übergetreten kann man nicht wieder umkehren. Man kann nur an dem Spiel teilnehmen.
Also eine Story im Stil eines Überlebensspiels, ähnlich wie bei Battle Royale, The Cube oder auch Saw. Hier geht die Handlung aber tiefer. Die Probleme einer jungen, orientierungslosen Generation im heutigen Japan werden reflektiert, mit vielen Verweisen auf die Popkultur. Spannender Stoff, auch für die Japanologin Dina Zank. Ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Also Alice im Wunderland gibt die Richtung vor, aber um was geht es genau in Alice in Borderland?
Ja, also es ist ganz spannend. Auf Japanisch heißt die Serie ja Imawa no Kuni no Arise, was mir im Deutschen ja sehr passend zum Inhalt etwa mit Alice im Land der Todesstunde übersetzen kann. Also wie in der bekannten Erzählung wird also auch hier ein namensgebender Hauptcharakter, also in dem Fall lustigerweise ein junger Mann namens Ryohei Arise mit zwei Freunden in auch eben eine wundersame Welt gezogen, die aber eine dystopische Ruinenlandschaft eines nahezu verwaisten Tokios ist. Und dort müssen sie dann eben jeden Tag in einem neuen Spiel um Leben und Tod einen weiteren Lebenstag gewinnen oder auch mehrere. Und geführt wird er dabei aber dann wieder von Neuinterpretationen von alten Charakteren, wie zum Beispiel eben dem Kaninchen oder dem Hutmacher oder eben auch der Herzkönigin. Und man sollte sich aber auch gar nicht zu sehr auch auf Alice im Wunderland alleine konzentrieren, weil eigentlich bewegt sich der Plot in einem Setting, das eher so an Escape Rooms gepaart mit Langolias erinnert, erweitert durch Aufgaben, die uns ebenso auch, wie Sie gesagt haben, in Battle Royale oder Saw begegnen könnten, die aber auch Serien-Highlights wie Lost oder Death Note reflektieren. Also man bedient sich kurz gesagt quer durch den ganzen Garten des Suspense-Genres.
Das Versetzen in eine andere Welt, das mag den einen oder anderen dann auch noch an andere japanische Produktionen erinnern, wie Chihiros Reise ins Zauberland zum Beispiel. Und auch Glaube und Religion spielen da eine Rolle.
Es kommt mir vor, als wärst du in deinem Leben nur betrogen worden, Saori. Als hättest du niemandem vertrauen können.
Das ist wahr.
O heilige Mutter, errette uns vor der Verderbtheit unserer Seelen.
Ja, Dina Zank, wofür steht diese Szene?
Also wir haben hier zwei Dinge, die ganz interessant sind. Und zwar zum einen, Charaktere werden quasi zu einem schicksalshaften Scheidepunkt ihres Lebens, an dem sie irgendwo auch für sich selber in den eigenen Augen gescheitert sind, durch eine Passage gesogen und dabei aber auch von einer unbekannten Macht kontrolliert. Und diese können sie womöglich dann auch erst wieder verlassen, also diese Welt, wenn sie ihre eigenen Schwächen überwunden haben. Und hier in Alice in Borderland, wie man jetzt eben auch gehört hat, und es so ein bisschen anklingt, ziehen eben nicht Kami die Fäden, sondern haben immer diese Auseinandersetzung mit der höheren Entität. Mhm. Und zum einen ist es der Game Master, der paradoxerweise wie so eine Art technokratische Gottheit unsichtbar aus dem Himmel agiert oder eben auch aus dem virtuellen Raum, wir wissen es nicht. Und gleichzeitig erfährt aber der Zuschauer, und das ist das, was wir in der Szene jetzt auch hören, von dieser Sinnsuche nach sich selbst. Und diese Charaktere, die wir hier gerade gehört haben, also einer davon ist Tota, der Freund von Arise, der eben in einer religiösen Sekte aufgewachsen ist. Und es ist nicht so ganz klar, ob diese zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch eine Rolle spielen wird oder eben nicht. Man kann es aber vielleicht annehmen, wenn man so Ähnliches aus dem Genre betrachtet, wie zum Beispiel die Gruppe Zero vs. No Shion. Ein Potpourri an Popkulturreferenzen, aber gleichzeitig eben auch diese Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Glaube und was man selber quasi in einer immer kälter werdenden Welt dem moralisch noch entgegenzusetzen hat. Also es geht immer wieder auf diese Suche nach der Moral in der Gesellschaft.
Und viele Protagonisten stehen eben auch vor schicksalhaften Entscheidungen, was ihr eigenes Leben angeht, sind generell unzufrieden damit. Und ja, dann kommen sie eben in diesem Borderland an. Was passiert da mit ihnen?
Also zunächst mal ist es so, dass diese ganzen Protagonisten, die wir kennen, eigentlich im realen Leben nicht wirklich mit ihrem Leben zurechtgefunden haben. Und nach so einer gewissen Euphorie, plötzlich alleine zu sein und machen zu können, was sie wollen, sind sie eben plötzlich auch auf sich alleine gestellt und müssen für ihr eigenes Überleben sorgen. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal auf Adisu Diori schaut, er ist so ein typischer Parasite-Single. Das ist also auch ein soziologischer Begriff, der einfach Leute umfasst, die die Schule abbrechen, sich der Arbeitswelt und der Gesellschaft verweigern, mit diesen ganzen Zwängen des Erwachsenenwerdens nicht zurechtkommen und sich dann eben in Parallelwelten flüchten. Das können also Videospiele sein oder auch ein Rumhängen in der Stadt. Und er steht damit also für eine ganze Generation von Japanern, die eigentlich diesem wachsenden Erfolgsdruck nicht mehr gewachsen sind und sich in dieses Moratorium reinflüchten, bei den Eltern bleiben und denen einfach auch eine Zukunftsperspektive zur Möglichkeit ihrer individuellen Fähigkeiten fehlt. Und das ist natürlich auch was, was Alice in Wonderland in Japan interessanterweise auch immer wieder in der Popkultur zu einem aktuellen Thema macht. Also so zum Beispiel haben wir es in der Gothic-Lolita-Kultur oder in Alice-Cafés oder beim Cosplay, dass es immer wieder um diese Verarbeitung dieser Realitätsflucht auch geht.
Vielleicht können Sie die Alice-Cafés nochmal erklären, weil die, glaube ich, kennt man im Allgemeinen nicht hier, ja?
Ja, also es gibt ja in Japan eine ganze Reihe von Motto-Cafés und die Alice-Cafés waren eine der frühesten davon. Das heißt, man hat hier so eine Art, ja wie ein klassisches Café, in dem aber alle Leute, die dort arbeiten, als Charaktere von Alice im Wunderland verkleidet sind und diese auch verkörpern. Und dann kann man ganz wunderliche Sachen bestellen auf der Karte. Sieht alles ganz hübsch aus und man taucht quasi in dem Moment, in dem man dort in dieses Café eintritt, auch in dieses Wunderland ein. Und viele, die das besuchen, kleiden sich dann eben auch entsprechend.
Realitätsflucht. Aber das Ganze, ja, wird dann auch überwunden in dieser Serie, oder?
Ja gut, wird überwunden, kann man jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Wir sind am Anfang der ersten Staffel und ich möchte nicht zu viel spoilern.
Klar.
Aber es ist auf jeden Fall die große Thematik und es ist auch das, was die Stereotype eigentlich aufbricht. Weil normalerweise könnte man erwarten vom Anfangssetting her, dass es also hier darum geht, dass irgendwelche Freunde eine Gefahr gemeinsam überstehen oder so. Dieser Illusion werden wir aber schnell beraubt. Also es geht eher wirklich um die individuelle Entfaltung und auch wenn wir mit Adisu Diori erst mal denken, wir haben so Nichtsnutz vor uns, wird dann immer mehr klar, dass er eigentlich ein verkanntes Genie ist und dass das Problem in seinem Leben eigentlich gar nicht er ist, sondern die Gesellschaft, die nicht mit ihm umgehen kann. Mhm. Und das ist also ein super spannender Moment.
Hat also viele Ebenen, ist vielschichtig. Die Serie ist ja nur ab 16 Jahren, weil auch viel Grausamkeit vorkommt. Harter Stoff. Wem würden Sie das empfehlen?
Ja, also ich meine, es ist sehr bildgewaltig, es ist sehr nah am Manga und führt den Zuschauer natürlich in so eine Science-Fiction-Welt, die eine Art Videospiel entsprungen scheint. Und ich glaube, dass es besonders eine Serie ist, die für Fans vom Suspense-Genre interessant sind und auch vom Survival-Horror. Die finden da wirklich ein wirkliches Feuerwerk an Bildern und an einem wirklich auch tiefen Plot. Aber ich kann es tatsächlich jedem, der spannende Abendunterhaltung während der Feiertage wünscht, auch wirklich empfehlen, da mal reinzugucken. Aber wie Sie schon gesagt haben, es fließt viel Blut. Es ist auch beklemmend zum Teil. Es ist eine Dystopie. Das muss man sich bewusst sein. Aber wenn einem das gefällt, dann ist es durchaus sehr spannender Unterhaltungsstoff.
Wenn man der Dystopie draußen im Corona-Land entfliehen möchte, dann kann man diese Dystopie sich vielleicht anschauen. Alice in Borderland bei Netflix, basierend auf der Manga-Vorlage von Haro Aso. Gelungen, findet Japanologin Dina Zank und empfiehlt anschauen. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch Lust bekommen. Vielen Dank dafür. Fantasiewelten mit einem gleichzeitig sehr deutlichen Bezug zur Realität waren auch das Thema der Comiczeichnerlegende Richard Corben, der jetzt verstorben ist. Wir würdigen sein Werk im zweiten heutigen Kompressor-Podcast. Bitte reinhören.